FAQ Podcast. Wir haben die Fragen.
Mein Chefredakteur hat mich gebeten, ich soll den Willy Brandt ausfragen über irgendeine ganz besondere, wichtige politische Frage, die sich damals abgespielt hat zu der Zeit. Und ich bin zu ihm gegangen, noch in dem großen Restaurant, wo dieses Essen war, und habe gesagt, bitte, haben Sie Zeit, ich habe eine Frage, die ich Ihnen stellen muss. Und er hat gesagt, nicht hier sind zu viele Leute, bitte kommen Sie in mein Hotel. So bin ich natürlich brav in das Hotel gekommen. Und dann haben wir uns wirklich so auf einen Fenstersitz gesetzt, beide. Und wir haben dann gesprochen über das, was er hält und denkt, die Werte, die Geschichte von Deutschland, die ganzen. Also wir haben gesprochen über Hitler und über Nazi und Nachkriegs-Deutschland und wie man den Leuten beibringen muss, was geschehen ist und so weiter. Und irgendwie durch dieses Gespräch habe ich endlich angefangen, mehr nachzudenken über das jetzige Deutschland. Und das war der Anfang nicht nur von einer Freundschaft mit Willy Brandt, sondern einer sehr innigen Freundschaft auch mit Deutschland.
FAQ im Gespräch.
Hella Pick. Sie kam 1939 als Kindertransportkind aus Wien nach London und durchbrach in den folgenden Jahrzehnten als eine der ersten Frauen im internationalen Journalismus zahlreiche gläserne Decken. Sie berichtete aus nächster Nähe von großen Ereignissen der Weltgeschichte aus allen Ecken der Erde. Unerschrocken, wissbegierig, entschlossen. Ein großes Leben, aus dem Hella Pick, einer führenden Journalistin späterer Generation, nämlich Alexandra Födel-Schmidt, im Rahmen des FAQ Bregenzer Wald 2023 meisterhaft und lebendig erzählte.
Journalisten sollten ja normalerweise eine gewisse Distanz wahren. In diesem Fall ist es so, und ich weiß, dass sie das jetzt überhaupt nicht gerne hört, aber sie weiß es. Ich habe Hella Pick schon bewundert, bevor ich sie kennenlernen durfte, weil sie tatsächlich in Journalistenkreisen eine lebende Legende ist. Und sie hat ihr Buch jetzt veröffentlicht. Sie selbst hat es auf Englisch mitgebracht. Es ist tatsächlich auf Englisch zuerst erschienen. Und mittlerweile gibt es das Buch auch auf Deutsch. Und sie hat ihre wirklich sehr faszinierende und spannende Lebensgeschichte zusammengefasst. Und wir werden heute über dieses Leben reden, aber auch über ihre Sicht eben auf Dinge, die aktuell passieren. Also wir haben heute schon sehr viel über österreichische Politik diskutiert, ein Thema, das wir heute sicherlich auch streifen werden. Hella Pick ist 94 Jahre alt, damit Sie nicht rechnen müssen. Sie war eines der Kinder, das ausgewählt worden ist, um während der Nazizeit mit einem Kindertransport nach England zu gelangen. Das war damals 1939, als sie ankam. Und das beschreibt sie auch in ihrem Buch. Sie hat nur ein Wort auf Englisch gekommen: Goodbye. Also sie kam an und hat sich eigentlich verabschiedet. Natürlich ist sie geblieben und hat eben als Journalistin eine großartige Karriere gemacht. Vieles von dem, was sie im Buch beschreibt, habe ich schon gewusst, weil, wie gesagt, ihre Stationen auch nachzulesen sind, bekannt sind. Seit 1961 hat sie beim Guardian gearbeitet und die BBC hat sie zu Recht als, ich zitiere das jetzt mal, Königin des außenpolitischen Journalismus in Großbritannien geadelt und bezeichnet. Wie gesagt, sie kam im Alter von 10 Jahren nach Großbritannien. Was mir eben nicht so klar war, und das ist mir durch das Buch deutlich geworden, dass du lange Zeit eigentlich deine jüdische Identität auch verdrängt hast. Und ein Gespräch mit Willy Brandt, das eine Nacht lang auch gedauert hat, hat dir eigentlich auch die Augen geöffnet und dazu geführt, dass du dich auch diesem Thema gestellt hast.
Also Können Sie mich hören? Ich habe meine Stimme klingt oft sehr schwach. Geht's? Also zuerst möchte ich mich wirklich erstens bei der Alexandra bedanken für diese sehr schöne Beschreibung und auch, dass Sie alle gekommen sind an diesem heißen Tag und sich hier setzen, um mir zuzuhören. Und also ich bedanke mich schon ganz von vornherein. Und wie soll ich anfangen? Was möchtest du, dass wir, welches Thema sollen wir von Anfang an ansprechen?
Ich wollte wissen, warum du dich erst so spät deiner jüdischen Identität gestellt hast. Und meine Anspielung war diese Nacht, die du mit Willy Brandt verbracht hast, eine Gesprächsnacht.
Ich habe immer betont, das war ein Gespräch, die Nacht. Wir sind so bei einem Fenster gesessen, in einem Londoner Hotel an einem Tag, wo Willy Brandt in London war, als Ehrengast von meiner Zeitung, dem Guardian. Ja. Weil die haben damals gefeiert, den 150. Geburtstag. Den 150. Geburtstag von der Zeitung. Und mein Chefredakteur hat mich gebeten, ich soll den Willy Brandt ausfragen über irgendeine ganz besondere, wichtige politische Frage, die sich damals abgespielt hat zu der Zeit. Und ich bin zu ihm gegangen, noch in dem großen Restaurant, wo dieses Essen war, und habe gesagt, bitte, haben Sie Zeit, ich habe einige Fragen, die ich Ihnen stellen muss. Und er hat gesagt, nicht hier, hier sind zu viele Leute, bitte kommen Sie in mein Hotel. So bin ich natürlich brav in das Hotel gekommen. Und dann haben wir uns wirklich so auf einen Fenstersitz gesetzt, beide. Und wir haben dann gesprochen über, was er hält und denkt, die Werte, die Geschichte von Deutschland, die ganzen, also wir haben gesprochen über Hitler und über Nazi und Nachkriegs-Deutschland und wie man den Leuten beibringen muss, was geschehen ist und so weiter. Und irgendwie durch dieses Gespräch habe ich endlich angefangen, mehr nachzudenken über das jetzige Deutschland. Und das war der Anfang nicht nur von einer Freundschaft mit Willy Brandt, sondern einer sehr innigen Freundschaft auch mit Deutschland. Und was mich interessiert über mich selbst, ist, dass ich keine Schwierigkeiten gehabt hatte, gleich nach dem Krieg, mich irgendwie doch wieder nach Österreich zu kommen. Und da war ich natürlich noch sehr jung und habe noch nicht wirklich klar gesehen, was eigentlich passiert war und so weiter. Aber trotzdem, ich habe mich immer gleich von Anfang an mehr oder weniger in Österreich zu Hause gefühlt. Trotzdem, ich ja doch eigentlich ein Flüchtling von Österreich war. Trotzdem, ich meine Wurzeln verloren hatte, die hatte man mir abgerissen. Und eigentlich hätte ich ja auch mir denken können, das ist kein Land, zu dem ich gehören will. Und ich habe viele Freunde in England, die auch wie ich von Österreich als Flüchtlinge von den Nazis nach England gekommen sind und die nie wieder zurückkommen würden nach Österreich und immer Österreich als antisemitisches Land betrachten und ein Land, das freiwillig mit Hitler, also alles zusammen, hat genauso viel Grund für Holocaust wie Deutschland. Das ist mir zu meiner Befriedigung, das ist mir nicht passiert. Ich habe mich irgendwie so teilweise wieder verwurzelt in Österreich. Aber du hast mich gefragt über mein Judentum. Und man muss verstehen, ich bin als Flüchtling von Österreich gekommen und war eigentlich natürlich getroffen, direkt betroffen von dem Antisemitismus in Österreich, der die Juden herausgejagt hat. Und in England habe ich Angst gehabt, je ein Wort Deutsch zu sprechen, mich irgendwie zu identifizieren mit meiner kurzen 10-jährigen Vergangenheit mit Österreich, mit Deutschen, mit und auch irgendwie ist mir das Judentum auch total entgangen. Ich hatte Angst, Leuten zu sagen, dass ich von jüdischer Geburt bin. Heute versagt mein Deutsch, ich weiß nicht warum, entschuldigen Sie. Aber, also ich meine, was ich getan habe, ich wollte alles, was in der zur Vergangenheit irgendwie von mir entfernen. Und dazu, meine Eltern waren geschieden, mein Vater kam von einer orthodoxen Familie, meine Mutter das Gegenteil. Und sie hat mich eigentlich nie irgendwie gezwungen, zum Judentum mich zu bekennen. Und ich als Schulkind in England habe mich verliebt in die Messe in der protestantischen Kirche in dem Ort, wo wir gewohnt haben. Und jeden Sonntag habe ich meine Mutter gedrängt, dass wir zusammen zu der Messe in der Kirche gehen. Und ich habe mit Freude mitgesungen. Und also das hat mir alles besonders gut gefallen. Also von Judentum habe ich damals in diesen Jahren überhaupt keine Frage. Und eigentlich habe ich jahrelang mich irgendwie schützen wollen vom Antisemitismus, um mich zu verstecken. Also nicht verstecken, aber zumindest nie diese wirklich jüdische Kultur mich dazu anerkennen, mehr zu lernen, mehr zu verstehen. Aber ich habe jetzt schon viel zu lange gesprochen. Jetzt.
Nein, wunderbar. Es geht ja um deine Geschichte. Vielleicht noch für alle, die deine Lebensgeschichte nicht so gut kennen. Die Mutter hat 3 Monate, nachdem du mit dem Kindertransport nach England gekommen bist, es geschafft, auch nach England zu gelangen. Die Großmutter ist während der Nazizeit umgebracht worden. Theresienstadt, den Vater hast du schon angesprochen, dass die Eltern sich haben scheiden lassen, als du 3 Jahre alt warst und er stammte tatsächlich aus einer orthodoxen Familie. Trotzdem, also du warst dann, hast mit 17 schon Matura gemacht und hast dann an der London School of Economics Politikwissenschaften studiert und wolltest dich, wenn ich das richtig interpretiere, sehr schnell dich in dieses neue Leben einfügen. Gab es irgendwann einen Moment, als deine Mutter, die ja auch sehr dominant war, und dass ihr beide mal überlegt habt, tatsächlich auch zurückzukehren nach Österreich?
Ich glaube, meine Mutter ist leider sehr früh gestorben. Aber sie wäre gern nach Österreich zurückgekommen. Aber es war nicht zu dem, sie zurückkommen konnte. Die Juden, die herausgejagt wurden aus Österreich, mussten alles zurücklassen. Sie ist ohne Geld, ohne nichts nach England gekommen und musste während dem ganzen Krieg nur uns beide durchzusetzen als Köchin in einem Haushalt arbeiten. Und auch dann hatten wir so wenig Geld, dass ich das Glück gehabt habe, dass eine von meinen Lehrerinnen, also ich bin in eine gute Schule gekommen im Norden von England, im Lake District. Man kann es nicht vergleichen mit diesem schönen Land hier, weil es ist ganz anders, aber es sind auch Berge und Seen und es ist ein wirklich schöner Teil von England. Und vor allem war es wirklich weit entfernt von den Bomben und vom Krieg. Und dort hat mir eine Privatschule erst einen freien Platz gegeben als Flüchtlingskind. Und dann später wurde ich unterstützt von einer jüdischen Organisation, die Flüchtlingen geholfen hat, dass ich weiter in der Schule bleiben konnte. Aber Jetzt habe ich die Frage vergessen. Was,
die Frage war, ob ihr zurückkehren wolltet, du und deine Mutter.
Und meine Mutter, ich bin überzeugt, wenn sie hätte zurückgehen können, hätte sie es gern getan. Aber es waren überhaupt keine Möglichkeiten. Ich meine, wir waren wirklich sehr arm. Erst nach dem Krieg wurde es ihr erlaubt. Ich meine, sie ist von einem normalen Mittelklasse-Milieu gekommen und hat nie wirklich gearbeitet, hat Haushalt studiert und Kochen und so verschiedene Sachen. Und hat zu ihrem Glück dann später, weil in Wien hat sie Freunde gehabt, die Buddhisten waren. Das hat sie interessiert und sie hat gelernt, wie man Hüte macht. Und in der Nachkriegszeit haben Leute noch Hüte getragen, die man so wie Kleider musste man probieren hin und her. Und das waren wirklich komplizierte Sachen. Und sie hat dann nach dem Krieg, hat sie dann Erlaubnis bekommen, aufzuhören mit, was man in England Domestic Service nennt, und hat dann angefangen, also mit Hüten sich das Leben zu verdienen. Und ich habe dann das Glück gehabt, dass ich auch wieder eine Hilfe bekommen habe, um zu studieren an der London School of Economics. Und dann hat eigentlich das Leben angefangen, wo ich angefangen habe, etwas zu verdienen und wo wir endlich nicht mehr so arm waren, wie wir viele Jahre waren.
Und dann hast du dich sehr schnell entschieden, in den Journalismus einzusteigen.
Nein, das war nicht so. Ich habe angefangen habe ich in einer großen Firma, Market Research. Und diese Firma hat viel investiert in Afrika, vor allem Westafrika. Und so habe ich gelernt, was dort los ist. Das war noch die Zeit, wo das war in den späten 50er Jahren, 1950, so lang, kann mich kaum glauben, dass ich da schon herumgesaust bin.
Aber, also 1957.
Aber also habe ich gelernt, was in Afrika, vor allem in Westafrika, was sich dort abspielt. Aber ich habe bald gesehen, dass ich eigentlich nicht sehr gern Büroarbeit von 9 bis 5 gemacht habe. Und ich wollte irgendetwas machen, wo ich mehr ein flexibles Leben haben könnte. Aber ich hatte mir wirklich nicht vorgenommen, in den Medien zu arbeiten und habe nur angefangen, das war eine Zeit, wo wirklich viel Arbeit, man hatte viel Auswahl, was man machen könnte. Und ich habe geschrieben auf eine Annonce in einer britischen Zeitschrift, die einen Journalisten gebraucht haben für eine wöchentliche Zeitung, die West Africa geheißen hat. Und die haben mich dann genommen. Und so habe ich angefangen. Es war Zufall. Aber wie ich dann den Journalismus gefunden habe, habe ich gesehen, dass mir das sehr gut passt. Also es passt zu mir.
Über viele Jahrzehnte. Der Einstieg, wie gesagt, war 1957 bei Westafrika, also Afrika-Berichterstattung als Einstieg. Und dann 1961 kam der Wechsel zum Guardian. Und dann bist du sehr schnell auch in die USA gegangen. Und dort hast du dich auch mit UN-Diplomatie vor allem beschäftigt und hast eine Situation vorgefunden, die dann später häufiger der Fall war, du warst die einzige Frau in einer Runde. Und es hat auch zu manchen Problemen geführt, vor allem bei Einladungen zu Abendessen. Das schilderst du auch in deinem Buch.
Ja, schau, ich möchte vor allem auch sagen, wie ich angefangen habe mit Afrika, das war die Zeit, wo in Westafrika die französischen und die britischen Kolonien für ihre Unabhängigkeit verhandelt haben. Und es war eine ganz kleine Gruppe von europäischen und amerikanischen Journalisten, die diese Verhandlungen verfolgt haben. Und ich war plötzlich da als junge Frau und habe mich da, und das, die anderen waren alle Männer, und ich war die einzige Frau, die in Westafrika herumgefahren ist, die alle die neuen Politiker in den verschiedenen Ländern kennengelernt hat. Die waren natürlich sehr interessiert, hier ist eine Frau, und ich war nicht besonders. Ich war nicht besonders hässlich zu dieser Zeit.
Und, wenn also, du es selbst sagst.
Und es ist ein Glück, dass wir damals noch nicht das MeToo-Movement gehabt haben.
Schon ein paar Momente kommen dann noch.
Ich hatte viele Schwierigkeiten.
Aber musst du entscheiden, was du erzählen willst.
Und so hat es angefangen. Und dann, also du hast über viel spätere Sachen jetzt gesprochen, aber ich meine, also während ich war circa 3 Jahre, war ich also in diesem afrikanischen Niveau mit vielen Reisen nach Westafrika und aber auch viel in London und auch in Paris. Und da war zu einer Zeit, weil ich bin oft nach Paris gefahren, weil in den französischen Kolonien hat man die Politiker, die afrikanischen Politiker, waren alle erzogen auf Französisch und viele hatten auch Wohnungen in Paris und das war ein Hin und Her. Die waren viel mehr integriert mit Frankreich als die britischen Politiker in den britischen Kolonien. Und ich bin auch nach Paris gefahren, wenn die Chefs von den verschiedenen afrikanischen Ländern in Paris waren. Und plötzlich eines Tages ruft mich an ein französischer Diplomat, den ich schon gut gekannt habe zu der Zeit. Und er hat gesagt, bitte Heller, komm jetzt nicht nach Frankreich, denn die denken, die glauben, man glaubt, man hält dich für einen Spion für England. Und wenn du jetzt nach Frankreich kommst, wirst du verhaftet. Also, da hat mein Redakteur schnell gesagt, nicht Paris.
Aber du warst dann, wie gesagt, für den Guardian sehr rasch in Washington.
Ja.
Und da gab es, wie gesagt, diese Dinnerpartys, wo dann nachher das Problem auftrat, was macht man mit einer wie dir?
Ja, das waren noch die Zeiten, wo zumindest bei englischen Diplomaten und so, wenn ein formelles Dinner war, nach dem Dessert wollten die Männer allein sitzen mit ihrem Porto trinken und die großen politischen Fragen ansprechen. Und in der Zwischenzeit, die Frauen sollen irgendwo sich zurückziehen und sollen sich schminken und sollen, was immer sie wollen, machen, besprechen, was das neueste Mode ist und so weiter, aber bitte nicht einmischen in die Politik. Aber das war dann kompliziert, weil
Wenn ich es dir halte, ist es einfacher.
Was sollen sie mit mir machen? Ich war nicht die Frau von irgendeinem von den Männern, die eingeladen waren, und ich war die Journalistin und kann mich auch zurück ins Badezimmer schicken und weg von den Männern. Und dann haben sie zum Schluss dann mal eine britische Ministerin, eine Frau, die gekommen ist auf Besuch nach Washington, und die konnten sie wirklich nicht wegschicken. Und dann hat sich das alles aufgehört. Und man kann alle kommen zusammen weiter sitzen und planen über Politik. Und insgesamt die Frauen. Und also da habe ich ein wenig dazu geholfen, vielleicht.
So, wo du viel dazu geholfen hast, war, als du dann zurückgekehrt bist in London und dann solltest du Innenpolitik machen. Und da gab es nur Männer, die über das berichtet haben. Und es gab so einen Hintergrundgesprächskreis, glaube ich, würde man heutzutage sagen, so einen Circle, wo Informationen geteilt worden sind. Und du warst dann die erste Frau, die da dabei war. Und dann hieß es,
Wir wollen sie nicht haben.
Genau.
Wir können ja, die kann wir nicht genug wissen, die kennt uns nicht, die kennt sich nicht aus. Und wir wollen unsere Männergruppen bleiben und haben mich versucht auszuschließen. Aber da hat mein Chefredakteur, der nimmt bei vorige Woche hier in Schwarzenberg war.
Alan Rusbridger.
Ja, hat dann gesagt, das geht nicht. Und also hat wirklich offiziell protestiert beim Außenminister. Und dann hat sich das gelöst und dann konnte ich doch zu diesem Background und Gesprächen bringen.
Was du jetzt nobel verschwiegen hast, was mich empört hat beim Lesen, war, dass die Meinung war, Frauen würden zu viel Informationen, können Informationen nicht bei sich behalten, also die quatschen zu viel. Ja, du hast das vornehmer beschrieben.
Die Männer eigentlich quatschen noch mehr.
Rückblickend sagst du aber, es tut dir eigentlich leid, dass du dich wenig für die Sache der Frauen eingesetzt hast. Warum? War das für dich in deiner Karriere selbstverständlich, dass du alles wehren konntest? War dir das nicht wichtig? Heute siehst du das ja ein bisschen anders.
Ich kann mir das noch immer nicht genau erklären. Ich war natürlich sehr, ich habe immer gedacht, dass mit der Arbeit, die ich mache, das ist schon wichtig genug, dass ich zeige, dass Frauen genauso gut oder oft viel besser als Journalisten arbeiten können. Ich bin kein großer Organisationsmensch. Ich habe nie vielen Organisationen angehört. Und ich war halt gewöhnt, weil als Auslandskorrespondent ist man eigentlich sehr viel, arbeitet man allein. Man hat viele Kollegen von anderen Medien, mit denen man zusammenarbeitet und die man gut kennt. Aber ich habe nie viel in meiner eigenen Zeitung, beim Guardian eigentlich. Ich war weniger in London, als ich in Amerika und dann in Europa war. Also in Nicht-England, in Brexit, so genau, also in Brexit, in Europa. Aber zeitgemäß, auch weil ich oft nicht in London war. Aber ich fühle mich sehr schuldig, dass ich nicht viel mehr, mich viel mehr integriert habe mit anderen Frauen, Journalisten, um wirklich den jungen Leuten zu helfen. Aber ich kann nur sagen, Gott sei Dank jetzt doch so viele junge Frauen jetzt im Journalismus sind. Und die Organisationen, die die Frauen gefördert haben, jetzt viel stärker sind, als sie waren, wie ich noch wirklich gearbeitet habe. Aber ich kann mich eigentlich nur entschuldigen.
Aber du warst an vielen Brennpunkten der Welt. Du warst bei historischen Ereignissen dabei, unter anderem als Nixon diese berühmte Moskau-Reise gemacht hast. Du hast über die Kuba-Krise berichtet aus Großbritannien und du hast John F. Kennedy bei einer Party getroffen. Wie das?
Ja, du sprichst immer an die wichtigsten Punkte meines Lebens.
Ich versuche ein paar Punkte anzusprechen.
Ich habe über so viele bedeutende, ernste Fragen gearbeitet und dann sage ich nur.
Die ernsten Sachen können Sie nachlesen. Ich soll mir alle dein Buch kaufen, Hella.
Genau.
Also erzähl nicht zu viel über John F. Kennedy, aber ein bisschen was.
Ich wollte es mir am Herzen schon sehen.
Ja, dann fang mit der Kuba-Krise an.
Sorry, was war ich?
Also ihr habt mir eigentlich drei Anknüpfungspunkte gegeben. Aber tatsächlich, du warst dabei, als wie tatsächlich mit was Ernstem und Wichtigem zu beginnen. Du warst dabei, als Präsident Nixon eben sich aufgemacht hat nach Moskau. Und das war eine historisch wichtige Reise.
Ja, das war kurz bevor er dann doch zurücktreten musste. Und es war auch schon damals ganz klar, dass es gibt keinen Ausweg. Aber er hat irgendwie gedacht, er könnte noch eine große Auslandsreise machen, um zu zeigen, wie bedeutend er ist und dass man ihn braucht auf der internationalen Bühne. Und da hat Kissinger für ihn vorbereitet einen Besuch noch nach Moskau. Mhm. Und da haben sie enorm ein ganzes Flugzeug voll mit Journalisten, die mitgekommen sind, eingeladen waren mitzukommen, trotzdem die Zeitungen natürlich bezahlen mussten, dass sie mitfliegen. Aber um zu berichten, halt, was der große Nixon doch noch schaffen kann auf der großen internationalen Bühne. Und da also sind wir nach Moskau gefahren und eines meiner Erinnerungen von dieser Reise war, dass wir haben gewohnt im Hotel Metropol in Moskau und Kissinger, der natürlich mit war, hat in der Nacht, ganz am späteren Abend, eine Pressekonferenz in dem Nachtclub von diesem Hotel mit roten Samtvorhängen. Und das Ganze hat ausgeschaut wirklich wie eine Party, die für andere Zwecke dort Und da haben wir alle die Auslandsjournalisten, wir haben es immer gewusst, wenn wir in den Ostblock-Hotels waren, haben wir immer alle in der Nacht Anrufe bekommen, wir sind bereit, zu dir zu kommen. Und die haben nicht gewusst, dass ich eine Frau bin. Anyway. Und ich meine, das Ganze in Moskau war total surreal. Hm. Jetzt sich da noch zu erinnern, wie sich das abgespielt hat, ich meine, hat natürlich zu nichts geführt. Aber Kissinger in diesem Nightclub in Moskau mit den Samtvorhängen und den Journalisten, die aber nur von ihm wissen wollten, ob irgendetwas erzählt wurde. Also nichts war ist geschehen. Und dann sind wir halt alle zurückgefahren nach Washington. Und dann war der Nixon sehr weit weg. Und da habe ich etwas ganz Besonderes geschafft, weil an dem Tag, wo er dann endlich gesagt hat, zieht sich zurück. Ich bin ins White House gegangen, weil ich irgendwie geahnt habe, etwas wird passieren. Und ich konnte dem Guardian mindestens 10 Sekunden bevor Reuters sagen, dass der Nixon sich zurückzieht. Und ich war damals unglaublich stolz. Solche kleine Sachen. Macht einem Spaß.
Du hast dich schon sehr früh mit dem Thema EU-Beitritt Großbritanniens beschäftigt. Also Hellerbeck hat tatsächlich, ich glaube, 200 Artikel, wenn ich mir das richtig gemerkt habe, geschrieben über die Bestrebungen Großbritanniens beizutreten. 1973 war es dann tatsächlich soweit. Und du warst dann logischerweise eine derjenigen, die sich sehr dafür eingesetzt hat, dass Großbritannien in der europäischen Gemeinschaft, in der EU bleibt.
Ja.
Es kam anders.
Schau, ich bin ein überzeugter Europäer. Und dass England sich abgelöst hat von diesem Europa, ist für mich wirklich das Schlimmste, das England sich angetan hat. Und jetzt erlebt es auch, wie es betroffen ist von diesem Rückzug von Europa. Aber ich habe halt durch die langen Jahre die Verhandlungen sehr nahe verfolgt. Erst wie England ja zutreten wollte zu der European
Gemeinschaft.
Zur Europäischen Gemeinschaft, bevor es die Union war. Und wie das dann endlich geschehen ist und, die, und England ja mit einem Referendum sehr positiv zugestanden ist zu dem Beitritt und wie sich das dann alles zerstört hat durch eine kleine Gruppe in der Conservative Partei in England und wie sich das dann verbreitet hat und wie es dann zum Schluss zu Brexit gekommen ist und dieses Turnaround von Mitglied zufriedener Mitgliedschaft zu Unzufriedenheit und zu dem Gefühl, dass England seine eigene Charakteristik verliert durch die EU, ist halt ein großes Unglück für das Land. Und wir müssen jetzt das alles leider mitleben. Und wenn wir heute ein Referendum in England hätten, wäre sicher eine Mehrzahl, die wieder zurückkommen möchte.
Einer der Politiker, die auch für diese Stimmung Verantwortung tragen, kennst du als Kollegen oder hast du kennengelernt, in Brüssel, Boris Johnson. Und ich weiß, dass du eine sehr klare Meinung über ihn.
Eine ganz klare Meinung, dass man ihm nie etwas vertrauen kann. Wir als Journalisten, wo wir also verschiedene britische Zeitungen zusammen gleichzeitig dort über die Verhandlungen mit Europa, mit der EU geschrieben haben, Boris hat immer gelogen, hat immer falsche Ideen, hat falsche Berichte geschickt. Wir haben alle das büßen müssen. Nein, er schreibt ja sehr gut. Und unsere Chefredakteure haben uns dann immer zurück angerufen und gesagt, warum hat der Boris das geschrieben und ihr habt es nicht getan? Und dann musste man wieder erklären, warum er nicht die Wahrheit geschrieben hat. Und wir haben natürlich die Wahrheit gewusst. Aber wir haben wahrscheinlich auch nicht zu viel gewusst. Aber das war halt, da habe ich gelernt, dass man mit Boris Johnson wirklich nie glauben kann, dass er das macht, was er sagt. Er hat seine eigenen Ideen, sein eigenes Agenda und die verfolgt er und der Rest interessiert ihn eigentlich nicht.
Boris Johnson war gleichzeitig wie du ein Korrespondent und du hast einmal klar und auch öffentlich gesagt, Lügner. Lügner über ihn.
Ja, ja, das haben wir alle gesagt. Aber ich sollte das nicht hier sagen. Okay. Falls er zuhört. Aber vielleicht kennt er dieses Land nicht.
Das kann sein. Austrian Australia. Eine kleine Anspielung. Aber du kennst dieses Land und du hast eigentlich jetzt auch über den Brexit wieder eine noch stärkere Annäherung an Österreich gefunden, weil für dich eben Großbritannien ein Stück weit, ja, darf ich sagen, schwerer zu ertragen ist. Und es hat eigentlich zu einer Annäherung jetzt in den letzten Jahren wieder an Österreich geführt und du bist wieder mehr hier auch.
Ja, du, das hast du jetzt ganz richtig gesagt. Ich bin nicht die Einzige. Viele von den ursprünglichen Flüchtlingen, die sich irgendwie gedacht haben, sie sind total assimiliert in Großbritannien und in das Leben in Großbritannien und alles. Und jetzt mit Brexit und wie sich das ganze Denken in Großbritannien entwickelt, jetzt entfremdet. Also, wenn man nicht wirklich verwurzelt ist in England, ist es schwer zu verstehen, wieso sich das Land so eigentlich ändert und auch wie vernachlässigt das Land jetzt ist. Ich meine, wenn man hier diese schönen neuen Gebäude sieht, in England momentan in den Schulen zerfallen Schulen, weil sie gebaut sind mit einem Zement, das irgendwie durchsichtig ist und nur 30 Jahre hält. Und niemand hat diese Sachen repariert. und zu leben in diesem Land momentan ist nicht einfach. Weil es ist enttäuschend. Aber ich glaube auch, ich habe ja, bevor ich dieses Buch geschrieben habe, habe ja eine Biografie von Simon Wiesenthal geschrieben und dann auch ein Buch über Österreich seit des Zweiten Krieges, das in Englisch erschienen ist als Guilty Victim. Und was ein guter, den Titel habe ich nicht erfunden, aber es ist ein guter Titel. Aber durch also das viele Schreiben über Österreich und natürlich auch viel in Österreich zu sein und diese Bücher zu schreiben, habe ich mich wirklich zurückgefunden zu Österreich und bin halt immer jetzt sehr froh, wenn ich hier bin. Und wenn ich 20, 30 Jahre jünger wäre, würde ich wirklich ernst denken, wieder hier ständig zu wohnen. Aber jetzt bin ich schon zu alt, um solche Sachen zu unternehmen.
Aber du hast dich jetzt auch stark wieder mit einem Thema beschäftigt, freiwillig, das ein sehr ernstes ist. Und zwar, du hast dann einen Artikel geschrieben für Alan Rusbridger, den früheren Chefredakteur, der jetzt Prospect rausgibt, ein Magazin. Und du hast dich mit dem Thema Antisemitismus in Österreich beschäftigt, hast auch mit verschiedenen Menschen in diesem Land gesprochen, auch mit dem Bundespräsidenten.
Und mit Kurt Fischer.
Und mit Heinz Fischer.
Hans Fischer.
Heinz Fischer, ja, dem ehemaligen Bundespräsidenten. Wie ist dein Eindruck, was dieses Thema betrifft?
Das ist, man kann keine einfache Antwort dazu geben. Ich dachte, Antisemitismus ist präsent, nicht nur in Österreich, aber fast überall zu einem gewissen Maß. Was sich wirklich geändert hat jetzt in Österreich, glaube ich, dass man wirklich im offiziellen Leben wirklich, wenn man sich irgendwie zu Antisemitismus bekennt, kann das offiziell, kann man im öffentlichen Leben nicht mehr tun. Das konnte man, aber jetzt, ich glaube, der Antisemitismus ist nicht verschwunden. Er ist noch immer da und es sind ja Ausfragen, wo man klar sieht, es gibt noch immer eine Minorität, die ganz traditionelle Ideen über Juden und Judentum hat. Aber ich glaube wirklich, dass der Antisemitismus zurückgegangen ist in Österreich. Verschwinden wird es nie.
Und wie geht es dir, wenn du Umfragewerte anschaust und Heller ist bestens informiert, was Entwicklungen in Österreich und in Großbritannien betrifft? Also wenn man sich mit ihr verabredet, wir haben uns zuletzt in London zum Lunch getroffen, also man muss top vorbereitet hingehen, weil sonst
doch,
also man kriegt ganz kritische Fragen gestellt.
Das bindest du dir ein, das ist aber gar
nein,
nicht
wahr. Also ich lese dann alle Zeitungen vorher ordentlich. Aber Umfragen sagen eben tatsächlich, dass die FPÖ im Falle einer Wahl auf Platz 1 landen könnte. Jetzt aus Gesprächen mit anderen Holocaust-Überlebenden, die ich auch unter anderem für mein Buch geführt habe, viele sehen das als Zeichen, hier ist etwas in Bewegung und es macht ihnen Angst.
Ja, ich glaube, im Ausland macht es Angst. Zu wissen, schauen Sie, es wird nicht sehr viel berichtet über Österreich im Ausland, das muss man sagen. Aber was berichtet wird, betrifft auch viel die FPÖ. Und dass jetzt hier die Partei scheinbar die größte Partei ist und die in den Bundeswahlen im kommenden Jahr sicher sehr hoch stehen werden und dass sie versuchen werden, in eine österreichische Regierung zu kommen, das macht das Ausland wirklich sehr unruhig und diese Art von Populismus, man sieht das als eine Gefahr und Österreich ist ja doch ein Mitglied von der EU und wenn Österreich jetzt auch in die Richtung von Ungarn gehen wird oder was immer mit der dank der FPÖ, das ist etwas, das wirklich im Ausland große Sorgen macht. Und es, man, viel, die, man, ich weiß, also zumindest ich hoffe, ich weiß und verstehe österreichische Politik gut genug, um zu verstehen, dass die FPÖ ganz einfach alle Stimmen, die Großpartei, die unzufrieden sind, zu sich lockt, ohne dass das wirklich nur eine wirklich die Leute, die ich weiß nicht, heute kann ich mich nicht gut aussprechen. Ich glaube, man versteht nicht, dass viele Leute zur FPÖ stimmen, nicht weil sie die FPÖ-Ideen so gerne haben, aber weil sie ganz einfach die Großparteien nicht mehr leiden können. Aber was halt traurig ist, dass die SPÖ so versagt jetzt in Österreich und man hofft vielleicht, dass es doch wieder zu einer großen Koalition kommen wird, aber nicht, wenn die SPÖ so niedrig steht. Aber ich versuche, die Politik hier zu verfolgen, so viel ich kann, aber natürlich die Nuancen, die entgehen.
Und wie geht es mit Großbritannien weiter, mit Rishi Sunak, der jetzt auch wieder Regierungsumbildung gemacht
hat? Es kommt noch eine andere Regierungsumbildung. Das war nur eine kleine. Ich glaube, es ist fast ausgeschlossen, dass Sunak eine Wahl gewinnen kann. Ich glaube, das ist, wenn nichts ganz Unerwartetes geschieht, glaube ich, ist es ganz sicher, dass die Labour Party, ob sie eine absolute Mehrheit bekommen wird, ist unklar. Aber mit den kleinen Social Democrats kann man eine Regierung machen. Ich glaube, die Konservatives können diese Wahl nicht gewinnen.
Gibt es noch Fragen an Hella Pick aus dem Podium zu politischen Themen? Aus dem Publikum wollte ich es an dem Podium.
Sorry. Ich bin schon zu müde.
Ja. Sehe ich jetzt nicht, sonst können wir die jetzt noch einbeziehen. Wenn du dir jetzt vorstellen könntest, was immer schwierig ist, wie dein Leben verlaufen wäre, wenn du in Österreich geblieben wärst. Was wäre anders gewesen? Wärst du trotzdem in den Journalismus gegangen?
Wie soll ich das wissen? Was hätte mir passieren können? Ich hätte vielleicht mich verkriechen in einer Familie und mit Kindern und ohne irgendetwas zu tun, wer weiß. Hoffentlich hätte ich etwas Gutes und Interessantes gemacht. Man muss nicht nur Journalistin sein, man kann vieles andere auch tun. Aber ich finde, was heutzutage wirklich wichtig ist, dass Frauen ausfindig machen für sich selbst, was sie machen können und dass sie es auch tun. Das Zuhause bleiben und nur Familie und Kinder zu behüten, das ist ein Zeitalter, das meiner Meinung nach jetzt vorüber ist. Und Frauen müssen genauso wie Männer die Welt weiterführen.
Ich glaube, das ist ein schöner Schlusswort.
Besonders lieb.
Danke, Hella Pick, eine Frau, die unsichtbare Mauern tatsächlich überwunden hat. Und ein Vorbild vielleicht nicht nur für mich, sondern manche auch heute für Sie, die Sie jetzt durch dieses Gespräch vielleicht auch ein bisschen besser kennengelernt haben. Und wie gesagt, sie ist auch bereit, das Buch zu signieren. Danke für dein Dasein und das Teil deiner Erinnerungen und wie gesagt, die Szene mit JFK müssen Sie nachlesen.
Und Ich will mich auch ganz besonders bedanken bei der Aurelia und überhaupt die ganze Verwaltung, dass ich eingeladen wurde und dieses wunderschöne Land endlich kennengelernt habe. Also ich habe wirklich einen ganz großen Dank, dass ich hier sein konnte. Und Aurelia, ich möchte auch noch dazu sagen, dass ich besonders dankbar bin, dass die Hella Rabelstadt, die schon so unglaublich schön über mich schon in Wien gesprochen hat, wie dieses Buch erschienen ist, auch hier unter uns ist heute. Und dass sie wirklich hier jetzt durchgesessen hat, mich wieder einmal zuzuhören. Entschuldige, weil ich muss mich bei dir bedanken.
Alles gut. Alles gut.
Nein, ganz besonders. Ich muss dir eigentlich verdanken, dass man an mich gedacht hat hier. Also vielen Dank.
Gerne, danke. Und ich freue mich morgen auf ein Gespräch mit Marina Litwinenko, die auch schon hier sitzt. Ja, sie ist auch aus London angereist. Schön, dass du da bist. Und ja, vielleicht finden Sie auch Zeit, morgen dabei zu sein. Danke fürs Dasein an so einem heißen Tag, nicht selbstverständlich. Dankeschön.
Am 4. April 2024, ein gutes halbes Jahr nach diesem Gespräch, verstarb Hella Pick. Vielfach ausgezeichnet und geehrt, kurz vor Vollendung ihres 97. Lebensjahres. Es war uns eine große Ehre und Freude, sie beim FAQ Bregenzer Wald zu Gast gehabt zu haben.
Dieser Podcast wurde produziert von Friendship Is.
What the fuck?